Das ist eine neue Folge, ganz offen gesagt. Ich bin Eva Weißenberger und mein Gast heute heißt Katja Wagner. Sie wurde vor 2 Jahren bekannt, weil sie als Betreiberin eines Kosmetikstudios gegen das Arbeitsinspektorat kämpfte. Heute schreibt sie eine wöchentliche Kolumne auf Krone.at und moderiert dort auch einen wöchentlichen Polit-Talk. Wir reden über Unternehmertum, Journalismus, Feminismus und, ihr kennt das von uns, über Nähe und Distanz zwischen Politik und Medien. Die Aufnahme war schon im Kasten, als Katja Wagner bei einer großen ÖVP-Veranstaltung als Ehrengast begrüßt wurde. Darauf spreche ich sie dann also nicht an, sehr wohl aber auf ihr Verhältnis zum Kanzler. Zuvor aber eine entgeltliche Einschaltung des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Das Ministerium möchte ja möglichst viele Leute dazu motivieren, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Über die möglichen Förderungen für den Kauf eines E-Autos oder eines Scooters haben wir an dieser Stelle ja schon etwas erzählt. Das könnt ihr auf www.umweltforderung.at nachlesen. Neu ist jetzt, ab Jänner dürfen Elektroautos in der Luft-100er-Zone 130 km/h fahren. Ich persönlich brauche das nicht. Ich fahre nicht so gern so schnell, aber für viele wird das sicher ein Anreiz sein. Bei mir würde ein anderer Vorschlag aus dem E-Mobilitätspaket der Bundesregierung besser wirken. E-Autos sollen überall gratis parken dürfen. Das zu entscheiden ist aber Sache der Städte und Gemeinden. Ja, herzlich willkommen, Katja Wagner.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir kommen zunächst zu unserer Transparenzpassage und da habe ich diesmal was ganz Besonderes, nämlich was sehr Ungewöhnliches, denn wir kennen einander nicht aus der politmedialen Blase, sondern wir sind uns schon vorher begegnet. Und zwar war ich Kundin in Ihrem Nagelstudio und dort sind Sie manchmal an der Kasse gesessen.
Tatsächlich? Ja. Ich hoffe, zu Ihrer Zufriedenheit.
Ja, also die Maniküre war super perfekt. Es gab öfter mal Unstimmigkeiten zwischen den Mitarbeiterinnen und auch mit Ihnen bei der Kasse sozusagen gab es immer wieder Streitereien, wer war jetzt eingeteilt für welche Kundin und solche Sachen. Also ja. Es war kein leichtes Geschäft, muss
Nein,
man sagen.
Das ist es nie. Ich glaube, das ist kein Geschäft und ich glaube, in jedem Betrieb, wo mehrere Menschen zusammenkommen, gibt es auch Alltagsstreitereien und wir haben jetzt in dem Betrieb, wo Sie waren, da haben wir jetzt in der einen Filiale circa 25, 30 Mitarbeiterinnen und einen Herrn seit einem halben Jahr. Und da ist es ganz klar, dass man da auch mal aneinander gerät und dass die Damen untereinander vielleicht aus dem Privatleben irgendwas mitnehmen. Das ist, glaube ich, ganz natürlich in jedem Betrieb. Also stehe ich dann immer dazwischen und schaue, dass doch alles rund läuft und möglichst nicht an den Kunden dringt, was die Damen so untereinander für Zwistigkeiten haben. Aber ich glaube, das ist in jedem Betrieb so.
Aber ich dachte, Sie haben den verkauft schon.
Genau.
Achso, Sie sind jetzt nicht mehr beteiligt.
Genau, ich bin nicht mehr beteiligt. Ja, Gott sei Dank jetzt, schön langsam, habe ich meine Übergabe auch vollständig abgeschlossen und bin sozusagen ein freier Mensch. Hat dann doch länger gedauert, die Übergabe, aber ja, also es ist verkauft.
Aus dem Kosmetik-Business sind Sie draußen und eins muss man noch aufklären, weil viele Leute glauben ja, Sie haben ein Waxing-Studio betrieben. Das war nur ein ganz kleiner Teil des Angebots dort und bis zu dem Tag, wo Sie die Waxing-Liege in die Auslage gestellt haben und damit berühmt geworden sind, wusste ich nicht mal, dass es im Angebot war. Es war einfach ein Walk-in-Maniküre-Pediküre-Salon im Kern.
Ja, genau. Also Sie sind, glaube ich, ein Experte.
Na gut, ich war Kunde.
Also, gut, dass Ihnen das aufgefallen ist. Ja, also ich habe dann irgendwann mal aufgegeben, da aufzuklären und zu sagen, es ist kein Waxing-Studio, es ist eigentlich ein Kosmetikstudio und es klingt halt handfester. Und ich glaube, für viele Herren, die auch darüber geschrieben haben, war es einfacher, Waxing-Studio zu sagen, also als da jetzt großartig zu differenzieren zwischen Kosmetik, Waxing und Nägel. Also für manche, die nicht in der Branche sind oder die keine Kunden von uns waren oder in einem Kosmetikstudio sind, ist das alles dasselbe wahrscheinlich.
Und die Tageszeitung Österreich hat Ihnen dann den Namen Waxing Lady verpasst und dann war es sowieso schon wurscht. Und dann wollte keiner mehr sagen, die Maniküre.
Dann war sowieso schon die Schublade offen und da hätte ich noch so viel sagen können. Da war es dann schon gebrandet als Waxing Studio und Waxing Lady und dann war es sowieso vorbei.
Ich habe Sie ja schon eingeladen, bevor das publik wurde und bevor ich das gelesen habe. Und wir sind sonst eigentlich nicht so auf Newswert aus, aber trotzdem muss ich das jetzt am Anfang fragen. In der Wiener Zeitung stand, Sie wären als Zeit-im-Bild-Moderatorin im Gespräch in irgendeiner Form. Ist da was dran?
Also ich war auch sehr, sehr erstaunt, wie ich dieses Gerücht gehört habe. Bin natürlich sehr geehrt, da überhaupt genannt zu werden oder angedacht zu werden. Aber ich weiß auch nicht mehr, als in der Wiener Zeitung steht. Also ich bin im guten Einvernehmen mit sehr vielen netten Menschen im ORF und verstehe mich gut mit dem einen oder anderen. Aber jetzt so konkret ist es zumindest an mich noch nicht herangetreten.
Aber Sie haben an keinem Casting teilgenommen?
Nein, überhaupt nicht. Also das habe ich nicht, nein.
Okay.
Also ich sehe das auch ganz entspannt, habe jetzt nicht das große Ziel, Traumziel, ich möchte mal zum ORF oder zur ZIP und dort moderieren. Das ist jetzt nicht meine Lebensplanung, aber ich schaue mal, was kommt und bin da sehr entspannt.
Sie sind noch sehr jung, da ist Lebensplanung, steht mir noch am Anfang sozusagen der Lebensplanung. Ja. Trotzdem haben Sie schon wahnsinnig viel gemacht und da würde mich interessieren, was eigentlich ursprünglich Ihre Lebensplanung war, weil Sie haben ja zuerst Zahnmedizin studiert und dann aber an einer internationalen Misswahl teilgenommen, sind jetzt Kolumnistin auf Krone.at und moderieren eben einmal in der Woche eine Polit-Talkshow auch auf Krone.at, die sich Brennpunkt nennt. Da hat man irgendwie das Gefühl, es zieht sie schon in die Öffentlichkeit.
Wenn Sie das jetzt so gestaffelt aufzählen, hört sich das vielleicht danach an, aber ich glaube eigentlich, dass es nicht so ist. Also das waren wirklich immer Gelegenheiten, die sich ergeben haben und ich habe mir dann überlegt, ob ich mir das zutraue oder ob es mich interessiert und habe zu den Dingen, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich ausprobieren, einfach ja gesagt. Also es gibt jetzt keinen großen Lebensplan, dass ich möglichst viel in der Öffentlichkeit stehen möchte. Also ich glaube, ich bin eigentlich eher sage ich zumindest von mir immer jemand, der gerne auch im Hintergrund arbeitet, aber es hat sich einfach so ergeben und die Arbeit, die ich mache, kommt bei unserem Publikum gut an und es macht auch Freude, aber genauso macht die Recherche, die ich für meine Sendung mache, Freude, wo ich in meinem Homeoffice sitze im Pyjama und einen Tag lese und mich in ein Thema einlese und Fragen vorbereite, macht mir genauso viel Freude. Also da gab es jetzt nicht so die große Lebensplanung dahinter. Es ist alles eigentlich bei mir so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich habe Chancen ergriffen und Möglichkeiten wahrgenommen, die sich so aufgetan haben. Und deswegen klingt dieser Lebenslauf wahrscheinlich so divers.
Also im Vorhinein war es anders, als es jetzt im Nachhinein aussieht. Aber jetzt stehen Sie eben in der Öffentlichkeit. Wie geht es Ihnen damit? Es ist jetzt auch in letzter Zeit, ständig seit Jahren ist das ein Thema, aber jetzt durch den Prozess gegen Sigi Maurer ist das ja ein Thema. Bekommen Sie auch so viel Hass ab im Netz?
Ja, absolut. Ja, also gerade zu der Zeit mit dem Arbeitsinspektorat, das war ein sehr polarisierendes Thema, das war mir schon klar. Also jeder, der sich mit einer konkreten Meinung in die Öffentlichkeit begibt, wird Hass erfahren, egal ob das Mann oder Frau ist, so furchtbar wie das ist, aber der wird auch Kritik bekommen, der wird andere Meinungen zu hören bekommen, der wird viel Zuspruch bekommen, aber der wird natürlich auch ein paar Prozent an Leuten dabei haben, die sich nicht im Griff haben, sind Nachtschattengewächse in meinen Augen, die hinterm Computer sitzen und dann, weil sie einen schlechten Tag hatten oder sonst irgendwelche Komplexe haben oder mit ihrem Leben unzufrieden sind, dann irgendwas gegen eine andere Person, die eben gerade in der Öffentlichkeit steht, weil es einfach ist, dann irgendwas ins Netz dreschen. Ja, also ich glaube, Sie werden auch vielleicht schon solche Erfahrungen gemacht haben und ich glaube, das gehört dazu, so traurig wie es ist. Ich persönlich kann damit ganz gut umgehen.
Wie machen Sie das? Was ist da Ihr Rezept?
Bei mir momentan ist es so, dass ich zu 90% sehr nette Nachrichten und positive Nachrichten bekomme. Zu 9% bekomme ich Kritik. Also wenn mir jemand widerspricht, das finde ich auch gut. Oder wenn mir jemand ein kritisches Feedback gibt zu meinem Moderationsstil, zu, weiß ich nicht was, wie meine Haare fallen oder zu meiner Outfitwahl oder sonst irgendwas, was sonst noch Thema sein könnte, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das nehme ich sehr, sehr gerne an und ich bin auch sehr, sehr froh, wenn mir jemand etwas Kritisches schreibt oder wenn jemand einer anderen Meinung ist. Und zu 1% sind dann auch Nachrichten dabei in der Qualität, wie Sigrid Maurer die bekommen hat. Und Ich persönlich, wenn das eine Person ist mit einem Klarnamen, dann spreche ich die Person auch darauf an und diskutiere auch gerne mit dieser Person. Also es ist mir auch ein Anliegen, dieser Person dann zu antworten und aus der Deckung, also die Person aus der Deckung zu holen. Das ist einfach mein Zugang. Ich möchte nicht, dass die Person denkt, dass ich mich nicht wehre und dass ich nicht wehrhaft bin, sondern ich schreibe jeden, der mich irgendwie blöd angeht, auch in der
Aber
Öffentlichkeit.
Aber auch wenn das wirklich so ganz tiefe, ungute Sachen sind, also ich will das jetzt hier gar nicht schon wieder wiederholen, aber Wir wissen ja, Sie haben ja gesagt, natürlich, ich habe auch schon sowas bekommen, allerdings nicht in der Wucht, weil wie ich so jung war, hat man noch Briefe mit der Post bekommen und Postkarten, wo arge Sachen drauf gestanden sind, aber das war
auch
natürlich
genau so
viel
schlimm.
Weniger. Aha. Naja, aber natürlich, aber das war ja viel mühsamer, da mussten die Leute extra zum Briefkasten gehen und daher haben sie es nicht immer, nicht so in Massen gemacht, da hat man so alle paar Wochen mal was Grausliches bekommen.
Tut auch weh,
also. Und nicht täglich quasi, Wie es heute ist. Also, ist natürlich eine schwierige Sache, aber wie reagieren dann diese anonymen Menschen, wahrscheinlich meistens Männer, wenn sie schreiben auch wirklich zurück, wenn es ganz arg ist.
Also
wenn es wirklich das ganz wilde, arge Sachen ihnen geschrieben werden.
Ja, beinhart. Also
und was
mir,
sagen die dann?
Ja, größtenteils antworten sie dann nicht mehr zurück, weil das ist für mich dann ein Zeichen, gut, der wurde eben aus der Deckung geholt, der schämt sich. Manchmal löschen sie es auch. Also wenn es öffentlich gepostet wird, wird es dann auch oft gelöscht, was ich sehr feige finde, weil ich finde, wer austeilt, muss auch einstecken können. Also dann will ich genau wissen, warum die Person meint, dass ich eine Punkt bin oder so und so bin. Ich will das dann auch wissen. Der soll das dann auch gefälligst begründen in meinen Augen und der soll sich mir stellen. Also und ich biete dann, also das habe ich damals zumindest gemacht beim Arbeitsinspektorat, ich habe jedem angeboten, kannst zu uns ins Geschäft kommen, auf einen Kaffee, sagen wir das ins Gesicht. Und ich fand eben die Reaktionen sehr interessant. Also meistens entweder haben sie gelöscht oder sie haben mich dann blockiert, interessanterweise. Aber ein kleiner Prozentsatz hat dann geantwortet. Und wenn man sich diese Mühe macht, kommt dann zum Schluss raus, naja, ich habe es dann doch nicht so gemeint. Ja? Und dann das Posting dann doch gelöscht und die harsche Kritik dann doch gelöscht. Und was ich sehr interessant fand, also man kann gar nicht so über den Kamm scheren, es sind immer nur Männer, es sind immer nur, ich weiß nicht, Männer zwischen 20 und 30, die frustriert sind vom Leben und FPÖ-Wähler sind oder sonst irgendwas. Das kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Also was mich sehr schockiert hat, in dieser Geschichte ist, es gibt auch gestandene Männer, die mit Klarnamen im Internet Sachen von sich geben, die einfach nicht gehen, weil man auch denkt, dass das in Ordnung ist. Und das sind auch Menschen, die sich selbst auf die Brust heften, dass sie oder an die Fahnen heften, dass sie besonders, besonders gut sind und besonders gegen Hass im Netz sind und große Feministinnen sind, aber mir dann trotzdem unangebrachte Beleidigungen entgegenwerfen. Und das ist für mich absurd, dass offensichtlich Hass im Netz ganz weit verbreitet ist. Das ist durch die Bank, es gibt Frauen, es gibt Männer, die das machen, und das ist schrecklich, ja. Also ich finde das Urteil ich persönlich finde das Urteil auch haarsträubend.
Also Sie meinen jetzt das Urteil gegen Sigrid Maurer?
Gegen Sigrid Maurer. Ich finde das haarsträubend. Ich hoffe, sie wird das durch alle Instanzen bringen. Ich hoffe, dass das auch wachrüttelt, dass die Gesetze in Sachen Hass im Netz zu lasch sind, dass die Gesetzestexte teilweise zu alt sind.
Ja, viel zu alt. Also
das
kommt genau alles aus einer Zeit, wo es diese Probleme noch einfach
nicht
gab.
Ja. Und da muss man eben anpassen. Also da muss die Politik reagieren. Und wenn man, wenn unser Justizminister dann sagt, dass er steht nicht so auf Anlassgesetzgebung, dann halte ich das für falsch, weil das ist ein Fall, der jetzt aufgepoppt ist. Aber jede Frau hat schon mal solche Nachrichten bekommen. Und das ist die Aufgabe der Politik und der Gesetzgebung, Menschen vor so etwas zu schützen, auch im Internet.
Sie haben jetzt gesagt, eben Sie versuchen, möglichst vielen zurückzuschreiben und mit denen in Dialog zu kommen und sie dann zu überzeugen, nicht so einen Scheiß zu machen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel so Hashtag-Kampagnen, wo dann, also zuerst gab es Aufschrei, dann gab es MeToo, dann gab es aber auch, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, MeToo, aber im Sinn von zwei, also für Menschen mit Bindestrich-Identitäten, also mit Migrationshintergrund, die erzählen, wie es ihnen in ihrem Leben gegangen ist. Was halten Sie von solchen Hashtag-Kampagnen? Würden Sie sich an sowas auch beteiligen?
Ich finde Kampagnen grundsätzlich gut, wenn etwas von der Bevölkerung kommt und eine Bevölkerung auf ein Thema sensibilisiert. Aber für mich ist es bei diesen Hashtag-Kampagnen immer so schwierig. Ich habe das Gefühl, da wird irrsinnig viel vermengt. Es wird immer sehr viel in einen Topf geworfen, gerade bei der MeToo-Debatte. Da ging es teilweise um Vergewaltigung, um sexuelle Belästigung, um Flirten, um Po-Grapschen, um blöde Nachrichten im Internet, um was darf ein Mann jetzt noch beim Flirten oder beim Kennenlernen, was nicht. Und das hat mich ein bisschen an der Kampagne gestört, dass sich keiner mehr ausgekannt hat und es wurde das Bild vermittelt, das ist einmal alles falsch und der arme Mann weiß ja gar nicht mehr, was er jetzt noch darf und was er nicht darf. Und das halte ich gefährlich, weil ich glaube, dass das Thema der sexuellen Belästigung und der Vergewaltigung, das sind zwei Themenkomplexe, die nichts zu tun haben in einem Topf darf ich jetzt noch beim Flirten die nach der Telefonnummer fragen und der sagen, dass sie schön ist, und das tut der Diskussion einfach nichts Gutes.
Deswegen, ja, da kann man halt sagen, einerseits eignet sich halt Social Media nicht für eine geordnete öffentliche Debatte, es zerfranst immer, und andererseits wurde das nicht auch von Männern, die eben sagen, ja, aber ich will gern jeder Kellnerin immer noch auf den Hintern hauen können und ich möchte im Büro in Sitzungen blöde Witze erzählen können, auch bewusst so in diese Richtung gedrängt.
Ja, aber ich denke mir dann immer, was hat's gebracht, was ist übrig geblieben von der MeToo-Debatte? Also ein Jahr nach der MeToo-Debatte gibt's trotzdem ein Gerichtsurteil in dem konkreten Fall bei Sigrid Maurer. Also da denke ich mir dann schon, wir reden ein Jahr über MeToo, über sexuelle Belästigung, über Sensibilisierung der Gesellschaft. Aber was bringt mir eine sensibilisierte Gesellschaft, wenn es nachher keine Gesetzesgrundlage gibt und keine Handhabe gibt gegen zum Beispiel eben Sexismus im Netz und sexistische Nachrichten im Netz?
Ich würde schon noch was dazu ergänzen. Es ging ja bei MeToo um Machtmissbrauch, zum Beispiel im beruflichen Zusammenhang. Und da glaube ich schon, dass es was gebracht hat, weil sich doch manche Übeltäter, und es mag auch Übeltäterinnen geben, jetzt eher überlegen, was sie tun und ein bisschen das zurückgeschraubt haben vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht in Österreich auch nicht, in den USA wahrscheinlich schon, aber gut, das ist eine andere Debatte, naja,
also
wissen wir jetzt nicht. Ja.
In den USA, wie man gesehen hat, also wenn jemand, der einen Vorwurf einer Vergewaltigung im Raum stehen hat, dann oberster Richter auf Lebenszeit werden kann, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wie tiefgreifend die MeToo-Debatte war. Also
ja, gut, sie geht jedenfalls weiter und das passt eh gut zu meinem nächsten Thema. Sie haben in einem Profilinterview vor ein paar Monaten sich selbst als große Feministin bezeichnet. Jetzt wollte ich einfach fragen, was verstehen Sie unter einer großen Feministin? Was ist Feminismus für Sie?
Für mich ist Feminismus auch eben per Definition der Kampf für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Punkt. Ja, und klarerweise dafür stehe ich und das ist mir auch wichtig, und ich glaube, die Zugänge, wie man da hinkommt, können halt verschieden sein, und ich glaube, da
deckt sich. Und was ist Ihr Zugang zum Beispiel?
Für mich auf jeden Fall, sind wir schon sehr im Thema, also eine Frau braucht dieselben Rahmenbedingungen im Privatleben als auch beruflicherseits wie ein Mann, und wenn man gerade sich ansieht, die Kinderbetreuung, eine Frau nicht dieselben Rahmenbedingungen. Und meiner Meinung nach braucht es da flächendeckende Kinderbetreuungsstätten und der Fokus auf Kinderbetreuung, um es einer Frau überhaupt zu ermöglichen, dass sie beruflich auch dasselbe erreichen kann wie ein Mann und dass die beruflich dieselben Möglichkeiten hat wie ein Mann.
Könnte man aber auch sagen, das ist Familienpolitik und nicht per se Frauenpolitik, und man könnte ja auch sagen, die Männer sollen sich auch um die Kinder kümmern.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, es soll gerecht aufgeteilt werden, sodass jeder dieselben Möglichkeiten hat, sowohl Mann als auch Frau. Und ob das jetzt Familienpolitik ist oder Sozialpolitik oder Kinderpolitik, das ist für mich eigentlich jetzt unabhängig davon. Ja, das tut für mich nichts zur Sache. Also ich glaube, es muss alles dafür getan werden, dass Frauen dieselben Möglichkeiten haben, die ein Mann hat.
Haben Sie das Frauenvolksbegehren unterschrieben?
Nein, habe ich nicht.
Warum nicht?
Mich hat tatsächlich gestört, auch wenn das die Initiatorinnen nicht so gerne hören, die Forderung nach einer 30-Stunden-Woche und auch ursprünglich die Förderung nach den 1750 Euro Mindestlohn, das hat für mich in einem Frauenvolksbegehren, ich habe es nicht verstanden, was das da drin zu suchen hat, das ist für mich keine frauenpolitische Forderung ich habe mich wirklich auch bemüht, mich damit auseinanderzusetzen. Habe mich dem auch gestellt und mich damit auseinandergesetzt. Ich war auf einer Diskussionsveranstaltung und als Gast und habe mir angehört, wie die das erklären. Und das, was mich sehr gestört hat, ist grundsätzlich, dass bei dieser Forderung der 30-Stunden-Woche, der Arbeitszeitverkürzung, dass das ist ja eine indirekte Lohnerhöhung. Und wer muss so eine Lohnerhöhung bezahlen? Das ist der Unternehmer. Und das Frauenvolksbegehren geht für mich zumindest davon aus, dass der Unternehmer ein Mann ist. Ja? Also es ist nicht die Unternehmerin berücksichtigt und 30% der Unternehmer sind Frauen. Und was ist mit der Unternehmerin? Also kein Wort von der. Ja? Muss die dann auch nur 30 Stunden arbeiten oder wie soll sich das finanzieren? Wie soll die Unternehmerin das finanzieren? Ich habe da keine Antwort gefunden und ich finde, das ist auch eine Also es braucht auch eine Gleichstellung von Frau und Frau, egal ob es eine Angestellte ist oder eine Unternehmerin. Ja? Und eine Unternehmerin, für die wäre eine Lohnerhöhung, eben eine indirekte Lohnerhöhung, natürlich, die müsste das ja auch irgendwie stemmen. Und da habe ich mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Und ich fand auch im Nachhinein dieses Nicht-Unterzeichnungs-Shaming, das dann betrieben wurde, fand ich falsch. Also
wurde das betrieben?
Naja, also es gab dann tatsächlich auf Social Media auch Frauen, die gesagt haben, sie haben es nicht unterschrieben, weil sie sich an dieser 30-Stunden-Woche gestoßen haben. Und dann war der laute Aufschrei, ja, und du bist unsolidarisch und das geht ja gar nicht. Ja. Aber ich finde das unfair. Also ich bin nicht unsolidarisch, ich verstehe es vielleicht nur nicht, also wie sich das ausgehen soll. Und ich finde das einfach grundsätzlich auch nicht feministisch, wenn man Unternehmerinnen, starke Frauen, die genau dieselben Probleme wie angestellte Frauen haben, sprich sich abmühen müssen, wie sich um den Haushalt und um die Kinder kümmern müssen, gleichzeitig aber auch noch ein Unternehmen führen müssen, dass die dann nicht inkludiert sind im Frauenvolksbegehren. Das hat mich sehr gestört. Also ich bin da nicht angesprochen. Also ich komme in diesem Frauenvolksbegehren zumindest in diesem Punkt nicht vor.
Und es gab auch andere Unternehmerinnen, zum Beispiel in unserer letzten Folge war Heidi Glück zu Gast, die ist auch Unternehmerin, Strategieberaterin und war die Pressesprecherin von Wolfgang Schüssel, vom ÖVP-Bundeskanzler. Und die hat dann in dem Podcast gesagt, sie hat sich das auch lange überlegt mit genau denselben Argumenten wie Sie, hat es dann trotzdem gemacht, weil sie einfach gedacht hat, aber wo setze ich ein Signal? Weil solche Volksbegehren werden sowieso nicht wirklich in die Realität umgesetzt und es geht mir nur um das Signal, hey, wir Frauen sind da, wir sind laut, wir wollen was und wir lassen keinen Backlash zu.
Ich wäre sofort dabei gewesen, wenn es um ein Signal gegangen wäre, wenn dieser Punkt, also der Mindestlohn ist dann eh rausgenommen worden, nicht drinnen gestanden sind. Und ich finde es auch so schade, weil es gibt ja auch durchaus sehr, sehr gute Punkte drinnen, also wie zum Beispiel eben der Ausbau der Kinderbetreuungsstätten und den gesetzlichen Anspruch auf eine Kinderbetreuung und die auch erreichbar ist und die auch qualitativ ist. Oder zum Beispiel den Ausbau der Einrichtungen für Gewalt. Opfer. Das sind super Punkte, also die sofort meine Zustimmung gefunden hätten. Und ich finde das so schade, dass man diese Punkte hineingepackt hat. Und wie gesagt, ich habe als Gast bei Diskussionsveranstaltungen teilgenommen und habe mir das angesehen, mich hat es interessiert. In meiner Freizeit bin ich dorthin gegangen, ich habe dort auch Fragen gestellt, weil ich wissen wollte, wie das denn gemeint ist. Ich bin jetzt nicht rausgegangen, sozusagen erleuchtet, dass ich mir gedacht habe, gut, das ist nur ein Missverständnis und wir können dann drüber reden, sondern das ist schon eine Forderung gewesen. Und wie gesagt, ich will mich auch nicht als unsolidarisch bezeichnen lassen, nur weil das meine Meinung ist. Und das, es haben ja genug Leute unterschrieben, dazu ist ja auch dem Frauenvolksbegehren zu gratulieren und unabhängig davon, ob ich es unterschrieben habe oder nicht. Aber ich finde diesen Punkt einfach nicht richtig und auch aus meiner feministischen Sicht finde ich ihn aus meiner Sicht einfach nicht richtig.
Wie stehen Sie eigentlich zum Gendern in der Sprache? Ist Ihnen das ein Anliegen in Ihrer Arbeit jetzt als Autorin für die Kronenzeitung?
Ich tue es selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass das weltbewegendste Thema ist, dem ich mich zumindest widmen möchte. Ich tue es. Wenn es missverständlich ist, schreibe ich es hinein, dass Frauen und Männer mitgemeint sind. Aber es ist jetzt nicht mein allergrößtes Anliegen bei meiner journalistischen Tätigkeit.
Also der Grund, warum, weil Sie haben es jetzt ein bisschen so mich auch verständnislos angeschaut, was ist denn so ein Thema ein bisschen so, der Grund, warum es generell ein Thema ist, eben mit dem man sich schon auseinandersetzen kann, ist, wenn man mit Sprache arbeitet, ist, weil Sprache Bewusstsein schafft. Und so wie man es ausdrückt, dann das bewirkt halt was in den Köpfen der Leute, die es lesen oder hören und das manifestiert sich dann wieder in der Wirklichkeit sozusagen. Das ist
klar, also in den Punkten, wo ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, auch beide Geschlechter hineinzuschreiben, weil ich die Sichtbarkeit stärken und betonen möchte, tue ich es auch. Aber in Artikeln, wo ich meine, oder in Sätzen, wo ich meine, dass das komplett unerheblich ist, weil das sowieso klar ist, dass das mitgemeint ist, da verzichte ich drauf. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das allergrößte Thema ist. Das ist wichtig aber es ist jetzt nicht mein größtes Anliegen an.
Auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie, dort bezeichnen Sie sich als Kolumnistin, Unternehmerin und Moderatorin. Also über die Unternehmerin haben wir ja schon gesprochen, über die Moderatorin auch ein bisschen. Sehen Sie sich eigentlich auch als Journalistin?
Ich sehe mich bewusst als Kolumnistin. Nein, ich sehe mich nicht als Journalistin, sondern als Kolumnistin. Also ich schreibe eine Kolumne, eine Meinungskolumne, was auch wichtig ist, immer dazu zu sagen. Also es ist meine Meinung, die da drinnen steht. Es muss niemand teilen. Ich habe keinen Anspruch auf Wahrheitsgehalt oder Richtigkeit oder dass alle zu 100% meine Meinung übernehmen müssen und so teilen müssen. Diesen Anspruch stelle ich nicht an meine Kolumne. Es ist eine Meinungskolumne und ja, wer sie lesen möchte, kann sie gerne lesen. Wer es nicht lesen möchte, auch fein. Es gibt viele andere Kolumnisten, die auch gut sind und die ja vielleicht eine andere Meinung zu einem Thema haben.
Aber das heißt doch, Sie wollen sich jetzt eigentlich nicht in Richtung Journalistin weiterentwickeln, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit von Ihrem jetzigen Standpunkt aus.
Mal sehen, also wer weiß, also es ist jetzt nicht ganz abwegig, weil es mich einfach interessiert. Also mich interessiert natürlich auch die journalistische Arbeit und das dahinter, das interessiert mich selbstverständlich, weil ich auch in dem Beruf jetzt mittlerweile doch schon etwas länger bin. Und vielleicht entwickle ich mich mal in die Richtung, ja.
Sie sind jedenfalls redaktionelle Mitarbeiterin der Kronenzeitung, so als Kolumnistin. Waren Sie vorher eigentlich Krone-Leserin? Ist das Ihre Zeitung, mit der Sie aufgewachsen sind? Was haben Sie mit der Marke verbunden?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt mit Sicherheit nicht die typische alteingesessene Krone-Leserin. Ich habe durch die Bank eigentlich alles gelesen. Also ich habe da jetzt nicht große Unterscheidungen gemacht. Also ich habe am Sonntag früher ganz gern die Presse gelesen und die Krone gelesen. Und das war so meine Sonntagszeitung. Dann zwischendurch gerne auch mal den Standard in meiner Studentenzeit. Also ich war jetzt keine, die jetzt groß differenziert hat.
Die Krone ist ja nicht irgendeine Zeitung, sondern eben wegen ihrer zwar sinkenden, aber doch immer noch sehr großen Reichweite in Österreich einfach ein großer Machtfaktor. Hadern Sie manchmal mit dieser Macht, die Sie da jetzt haben über die Kronenzeitung?
Also ich sehe mich nicht so, als dass ich eine besonders große Macht habe. Also eine Kolumne ja, also sind viele Leser, das ist auch schön und Zugriffszahlen sind auch gut und das freut mich natürlich, wenn es auf eine breite Resonanz trifft, aber ich sehe es aus meiner persönlichen Warte einfach nicht so. Also vielleicht hat da der Chefredakteur oder der Herausgeber einen anderen Zugang dazu, aber ich mache meine Arbeit so, wie ich sie für richtig halte und so, dass ich dahinter stehen kann. Ich bemühe mich auch sehr, also dadurch, dass ich eine Quereinsteigerin bin, jetzt zwar doch schon etwas länger in dem Beruf, aber trotzdem eine Quereinsteigerin, dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen länger, bis ich meine Kolumne fertig geschrieben habe. Ich stecke sehr viel Herzblut in meine Kolumnen und es ist sehr viel Arbeit dahinter, aber das ist es dann auch schon. Also ich mache meine Arbeit, versuche das möglichst gut zu machen und muss ehrlich sagen, ich mache mir jetzt nicht große Gedanken darüber, wie viel Macht die Kronenzeitung hat oder wie viel Macht ich jetzt dadurch habe, dass ich eine Kolumne bei der Kronenzeitung schreibe.
In Ihrer aktuellen Sendung geht es ja auch um Medien und um Medienfreiheit und da fällt sehr oft das Wort objektiv. Finden Sie, die Krone ist eine objektive Zeitung? Ich meine jetzt nicht Ihre Kolumne und Ihre Sendung, sondern der Rest, der unter dieser Marke stattfindet.
Ich auf jeden Fall. Ich verstehe auch nicht dieses Krone-Bashing, das verstehe ich nicht ganz. Das, was ich zumindest weiß, auch von unseren Journalisten und Redakteuren, die bei uns tätig sind, wir haben viele diverse Leute, die alle auch gar nicht zusammenpassen. Und ich glaube, den Anspruch der Objektivität sollte jedes Medium an sich stellen. Und das stellt auch jedes Medium an sich. Und selbstverständlich die Kronenzeitung auch.
Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, bei manchen Themen, wie wenn es um die Stadt Wien geht, ist die Kronenzeitung nicht immer sehr objektiv. Oder auch wenn es um das Thema Asylwerber geht, dann ist die Kronenzeitung auch nicht immer objektiv, würde ich jetzt behaupten.
Aber also was ich gelernt oder was ich erlebt habe, ist, dass da auch jeder etwas anderes sagt. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von Objektivität. Also manchen ist die Krone zu links, manchen ist die Krone zu rechts. Dann sagt man der Krone wieder eine SPÖ-Nähe nach, dann wieder doch nicht. Dann sagt man wieder, die Krone ist FPÖ oder regierungsnah.
Naja, das kann man leicht aufklären. Auf den Wien-Seiten ist die Krone SPÖ-nahe und auf den innenpolitischen Seiten ist die Krone immer dort in der Nähe, wo gerade der Bundeskanzler herkommt.
Naja, das ist
ganz einfach. Also insofern, das
sagen Sie.
Ja, das sage ich jetzt als langjährige Beobachterin.
Das ist Ihr Eindruck und das ist auch legitim. Das sei Ihnen auch unbenommen, wenn das Ihr Eindruck ist. Und mein Eindruck ist es nicht. Es ist selbstverständlich von Redakteur und Journalist zu Journalist und Redakteur verschieden. Ja? Und ich weiß aus meiner Arbeit, was auch immer oft gemunkelt wird hinter vorgehaltener Hand, dass man irgendwelche Vorlagen hat, wie man was zu schreiben hat oder politisch, dass einem gesagt wird, du jetzt musst aber pro Stadtregierung schreiben, weil, warum auch immer. Also ich merke aus meiner Arbeit, und das ist für mich ein Zeichen für die Objektivität ist, dass ich null Einschränkung habe in meiner Arbeit. Ich habe keine Themensetzung. Es wird nichts korrigiert in meiner Kolumne. Und wenn ich jetzt etwas gegen oder für die Stadt Wien schreibe, dann ist das auch so. Also dann wird das auch so akzeptiert. Und ich habe noch nie irgendwie ein Wort der Einschränkung gehört in meiner Arbeit. Und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen.
Ja. Abgesehen von der Aufzeichnung Ihrer Sendung, sind Sie eigentlich viel in der Redaktion? Also haben Sie Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen und nehmen da auch da so an innerredaktionellen Debatten über solche Themen teil?
Ich bin recht wenig in der Redaktion. Also ich bin einmal die Woche in der Redaktion. Ich weiß nicht, ob das verglichen viel oder wenig ist. Ich habe natürlich auch Kontakt zu Kollegen.
Na, für eine Kolumnistin ist es eigentlich viel, aber da Sie auch Moderatorin dieser Polit-Talkshow sind, ist es dann eigentlich wieder wenig.
Ja, stimmt, ja, wie man's nimmt, ob es jetzt viel oder wenig ist, aber natürlich habe ich auch Kontakt zu meinen Kollegen und ich kann ja jetzt nicht sagen, dass das ein großes Thema wäre. Es ist, jeder macht seine Arbeit so gut, wie er es kann und so gut, wie er es eben macht Und das Witzige ist, von der Politik wird immer, höre ich immer nur zumindest von Pressesprechern, wird immer gesagt, naja, die Krone ist ja so schwierig, weil da weiß man nie so recht. Also da weiß man nie so recht die politische Ausrichtung, dass die Kronenzeitung, also da gibt es zumindest, was ich mitbekommen habe, sozusagen den Vorwurf, naja, da gibt es ja so viele Persönlichkeiten, wo jeder seine eigene Agenda oder seine eigene politische Meinung hat und das ist so schwer zu greifen. Ja, also.
Kommen wir noch ein bisschen zum Verhältnis zwischen Politik und Medien. Eben, Sie haben zwar vorher gesagt, Sie sehen sich noch nicht als Journalistin, aber als Moderatorin einer Polit-Talkshow hat man ja trotzdem mit dem Thema zu tun und das ist auch eines der zentralen Themen dieses Podcasts eigentlich, dass Nähe und Distanz zwischen Medienmachern und Politik auf der anderen Seite. Wie beobachten Sie das jetzt als Neuling in dieser Szene?
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also es ist natürlich hochspannend, als Quereinsteigerin hinter die Kulissen zu schauen. Und was ich gelernt habe, aber das war schon damals bei dem Arbeitsinspektorats-Thema so, war irrsinnig spannend, dass man sich eben vor der Kamera bekriegt und das gehört dazu. Und dann, wenn die Kameras aus sind, dass man dann eigentlich doch ganz gut miteinander kann und eben quasi auf ein Bier nachher noch geht. Und ja, das fand ich eine spannende Lehre oder wie die Politik im Backstage-Bereich ist und dass das dann doch auch Privatmenschen sind. Also ich meine, das ist natürlich klar, aber Man denkt vorher nicht so dran und ja, also es ist spannend, hochspannend, deswegen mache ich es auch so gerne und es gar nicht so dieses in der Öffentlichkeit stehen oder moderieren oder weil ich schon immer Moderatorin werden wollte und mein Gesicht in die Kamera halten wollte, sondern ich finde es einfach hochspannend, was im Hintergrund passiert und eben erstaunlicherweise sind dann doch alle sehr umgänglich, also auch die vielleicht weniger Sympathiewerte in Umfragen haben, sind entspannt und sympathisch und die verstehen sich dann untereinander auch durchwegs und meistens bei unseren Diskussionssendungen ist es so, dass sie dann noch nach der Diskussion noch sitzen bleiben und dann trotzdem noch in der Sache diskutieren und das finde ich dann immer irrsinnig schön zu sehen, wenn man dann hinter den Kulissen, wenn die Kameras ab sind, dann vielleicht doch noch auf einen Konsens kommt.
Glauben Sie, ist es gut für das Vertrauen in die Medien und in die Politik, wenn man da ein Schauspiel aufführt und so tut, als wäre man erbittert Feind oder auch sehr höflich und per Sie miteinander und hinter den Kulissen kennt jeder jeden und schon seit der Studentenzeit ist man eigentlich eh irgendwie privat befreundet, aber in der Öffentlichkeit muss man sich anschreien und nachher geht man auf ein Bier miteinander und es ist halt ein anderes Bild, das man in der Öffentlichkeit abgibt, als das, was Sie dann hinter den Kulissen erleben. Ist das jetzt gut für die Medien oder schlecht?
Ich glaube, es ist eher die Frage, ob es gut oder schlecht für die Politik ist. Und ich glaube, für die Politik ist es nicht gut. Also das hat mich schon immer ein bisschen gestört, weil wenn man eine Meinung hat, das ist zumindest immer meine Meinung gewesen oder meine Denke gewesen, dann hat man eben eine Meinung. Und dann also mein Zugang aus der Außensicht war immer, dass ein Politiker in die Politik geht wegen einer Überzeugung, die er in sich trägt und nicht, weil er der beste Schauspieler ist und am besten irgendwelche vorbereiteten Texte runterratschen kann. Das war bei manchen vielleicht dann nicht so, das fand ich sehr erstaunlich, also wie flexibel man dann doch ist, also dann im Hintergrund dann doch eben auf ein Bier gehen und eigentlich verhabert sein, aber nach vorne hin erbitterte Feinde. Ja, also für mich war das eine neue Erfahrung und eine Erfahrung, die ich erst verdauen musste als Bürgerin und auch als immer noch natürlich Wählerin und als eine aus der Außensicht. Aber ja, offensichtlich die Politik der Neuzeit lebt selbstverständlich auch zu einem gewissen Grad von Inszenierung und offensichtlich gehört das halt dazu.
Also bei dieser Sendung, über die wir schon gesprochen haben, über die Medienfreiheit, ist mir auch aufgefallen, neben Ihnen saß Eva Dichern, die Herausgeberin von heute, die ja auch die Ehefrau ihres Chefs ist. Wurde auch nicht ausgewiesen, sondern die sitzt da einfach als Expertin.
Ja, also wie gesagt, ich habe sie vorher nicht gekannt, deswegen von meiner Seite, also sie hat auch noch vorher noch nie ein Wort miteinander gesprochen, wir haben uns kurz vorher kennengelernt, also, aber sie ist Herausgeberin der Tageszeitung heute, der Gratiszeitung heute und also ich finde das nichts Verwerfliches, dass eine Herausgeberin einer Zeitung in einer Diskussion sitzt.
Nein, das habe ich auch nicht gemeint, also das ist, glaube ich, ein Missverständnis, worauf ich hinaus wollte, war, dass das trotzdem auch nicht für alle ihre Zuseher, die haben das nicht präsent am Schirm. Und dann ist es nicht ganz transparent, auch wenn Sie persönlich Eva Dichand noch nie getroffen haben und Sie auch wie jeden anderen Gast behandelt haben, gibt es im Hintergrund natürlich massive wirtschaftliche Interessen, die schon einen Einfluss auf das ganze Setting haben.
Ich finde das sehr löblich, dass Sie am Anfang jedes Podcasts immer dazu sagen, woher man einander kennt. Ich finde das wirklich eine gute Idee. Wie gesagt, in meinem Fall, beziehungsweise im Fall der Sendung, fand ich es zumindest aus meiner Warte unerheblich, weil ich Frau Dichert nicht gekannt habe. Also da habe ich den Rainer Nowak besser gekannt als die Eva Dichert. Also in dem Fall, es war eine sehr konstruktive Runde zum Thema Politik und Medien. Ich finde, sie hat einen sehr guten Beitrag dazu geleistet und es war auch eine konstruktive Runde und ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie etwas zum, also es war auch nicht die Kronenzeitung das große Thema, es war mehr generell wie die Verflechtung zwischen Politik und Medien funktioniert.
Gut, also ich meine, das führt jetzt schon ein bisschen weit, aber die Konkurrenz von Krone und heute, die gemeinsame, nämlich Österreich, die war sehr wohl negatives Thema.
Na, gar nicht.
Na, finde ich schon. Also ich meine, durchaus kann man alles zu Recht sagen, aber natürlich ist das die Konkurrenz, die nicht am Tisch sitzt, die dann...
Aber in welchen Statements war sie, weil da habe ich sehr gut aufgepasst, weil ich das eben nicht wollte. Also ich wollte jetzt nicht über jemanden sprechen, der sich nicht wehren kann. Das ist mir sehr wichtig. Also ich weiß, deswegen habe ich mir die Sendung noch einmal angesehen und noch einmal sehr darauf geachtet. Also der Zwist zwischen heute und Österreich war kein Thema, das haben wir bewusst ausgelassen.
Ganz nein, der U-Bahn-Streit nicht, aber es gab dann, also es wurde schon gesagt, dass die zu viel Inserate bekommen im Vergleich zu anderen.
Da war aber das Thema, das Leserthema, also die Reichweite ein Thema, die Leserzahl, das war ein Thema. Also die Idee
gut, aber
war,
ich meine, das ist auch schwer, also über das eigene Haus zu sprechen, das ist natürlich immer schwer. Also das ist klar, ich meine, das ist klar, dass sie nicht die Kronenzeitung schlecht aussteigen lassen bei so einer Diskussion, das verstehe ich. Also das ist logisch. Leute sollen sich selber anschauen. Ja. Wir machen jetzt kurz Werbung. Das ist www.krone.tv.
Sehr gut.
/Brennpunkt nehme ich an.
Genau, krone.at, einfach unter Videos. Also sehr gut.
Dann findet man es, kann sich jeder selber ein Bild machen. Und jetzt mache ich noch einen Teaser. Ich finde eigentlich, was mich am bemerkenswertesten fand, weil den Rest habe ich schon gekannt, war eine Aussage von Rainer Nowak. Ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat, aber das hat mich doch sehr überrascht, dass das ein Geschäftsführer sagt, das fand ich eigentlich toll und beeindruckend, weil wenn sich jemand an seinen Vorschlag hält, dann wird es für ihn auch ein bisschen härter. Ich wollte noch ganz kurz zum Verhältnis Politik und Medien bleiben, weil davon, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Haben Sie sich schon mit Politikern jetzt in dieser kurzen Zeit, wo Sie da in dieser Szene sind, näher angefreundet oder sind Sie besser in Kontakt? Ich sage nur gleich ein Beispiel dazu, ja. Das soll ja keine Fangfrage sein. Ja. Unlängst waren Sie zu sehen auf ATV bei einer sehr hochkarätigen Wirtschaftsveranstaltung, wo Sie den Bundeskanzler mit Bussi Bussi begrüßt haben.
Ah ja, tatsächlich.
Ja.
Haben Sie gut aufgepasst. Ja, das war eine Wirtschaftsveranstaltung, es war Standort Österreich, also eine tolle Sache und auch ich glaube, wenn man sich meinen Lebenslauf ansieht, auch durchaus berechtigt, dass ich dort anwesend sein durfte. Ich glaube, der Bundeskanzler begrüßt viele mit Bussi Bussi, auch in der Runde natürlich, das war eine kleine Runde aus Unternehmern, ja, also ich kenne ihn noch aus meiner Zeit eben mit dem Arbeitsinspektorat, da hatten wir eine gemeinsame Podiumsdiskussion. Würde aber auch andere Politiker mit Bussi Bussi begrüßen, wenn man mir das sozusagen anbieten würde. Also ich bin jetzt nicht besonders gut befreundet mit Also es gibt auch andere Politiker, die ich mit wo sie links, wo sie rechts begrüße. Muss aber auch nicht sein. Okay. Also ich bin auch, ist auch sehr, sehr in Ordnung für mich, ja,
wenn also man mir die Hand gibt. Also jetzt gebe ich einen Tipp von einer älteren Frau, wenn sie die Karriereweg Journalismus offen halten wollen,
ja,
weil das haben Sie ja vorher gesagt, also man weiß es ja nicht, und da Sie ja sehr oft sehr viel Neues machen und sehr energiegeladen sich in neue Dinge stürzen, dann würde ich das wieder zurückfahren.
Ja, wahrscheinlich ist das...
Und hoffen, dass die alle aus der Politik verschwinden, wenn sie immer noch Journalistin sind.
Wahrscheinlich ist das ein guter Tipp. Also ich sehe es nicht so dramatisch, also dass ich jetzt besser mit dem Bundeskanzler als mit anderen kann, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich verstehe mich auch sehr gut mit Matthias Strolz. Also ist zwar jetzt, nicht mehr dabei, aber das ist jetzt auch kein Kriterium für mich, dass ich ihn jetzt besser oder schlechter behandle. Aber nein, besonders eng bin ich jetzt mit keinem der Politiker. Also es gibt ein paar natürlich, die ich jetzt ein bisschen besser kenne, weil ich auch schon zuvor Kontakt mit ihnen hatte aufgrund meiner Geschichte und aufgrund meiner unternehmerischen Tätigkeit, mit denen man vielleicht schon einmal irgendwo anders diskutiert in einem anderen Rahmen. Also mit Matthias Strolz habe ich mich seinerzeit auch sehr intensiv zu tun gehabt und haben sehr viel geplaudert, und mir ist das auch sehr wichtig, dass ich mich austauschen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt und meine Anliegen auch weiterbringen konnte. Und diese Kontakte stammen aus der damaligen Zeit, aber ich muss sagen, also ich habe auch überhaupt keine Abneigung gegen Christian Kern. Also da hatte ich auch zuletzt, also bei den Sommergesprächen davor und danach, sehr, sehr nette Gespräche, und als Privatperson ist er auch ein ganz ein sympathischer Kerl. Ja, und
auch nicht mehr in der Politik. Insofern können Sie mit all denen
leider
nicht in Kontakt bleiben.
Die neuen Beate Meinl-Reisinger begrüße ich auch mit Bussi links, Bussi rechts. Okay. Wenn Sie das sagen, dass das nicht so gescheit ist, ja, haben wir jetzt noch keine Gedanken darüber.
Ja, flächendeckend würde ich es nicht machen.
Ja. Vielleicht haben Sie recht, also vielleicht sollte ich mich da eher verwehren gegen die Bussis, und vielleicht haben sie da recht. Ja. Vielleicht werde ich das aufnehmen als Feedback.
Okay, Sie haben jetzt schon wieder, also Sie kommen ja immer von selber wieder auf sich als Unternehmerin und Ihre Anliegen auch, die Sie quasi wirtschaftspolitisch haben, und wollen mehr Unternehmergeist in Österreich und eine unternehmerfreundlichere Gesinnung haben. Die erste Frage in die Richtung wäre, wo kommt das eigentlich bei Ihnen her? Kommen Sie aus einer Familie von Selbstständigen oder haben Sie sich das selbst erarbeitet?
Überhaupt nicht. Also ich komme nicht aus einer Familie mit Selbstständigen, sondern da bin ich eigentlich hineingerutscht, so wie in vieles in meinem Leben. Also es war eigentlich sehr wenig von dem, was ich gemacht habe, geplant. Und ich habe damals gedacht, dass das eine gute Idee ist, so etwas zu machen, und kam aus der Kundensicht und war selber immer Kundin in Nagelstudios, Kosmetikstudios, und fand es einfach immer sehr mühsam, Termin, Vereinbarung und dieses Unflexible, und empfand das einfach immer als sehr mühsam. Und dachte, also es ist eine gute Idee, so ein Walk-in-Studio zu etablieren, und habe das dann einfach gemacht. Ja. Also das war jetzt keine große Wissenschaft dahinter, und so bin ich dann eigentlich Unternehmerin geworden, und es hat mich dann doch einige Zeit lang sehr geprägt und wahrscheinlich mich auch zu dem gemacht, was ich auch heute bin. Also es waren immerhin fast 6 Jahre, und das ist schon eine recht lange Zeit.
So, ich muss jetzt kurz aufstehen und das Licht aufdrehen. Moment.
Doch recht schnell dunkel geworden, oder?
Ja. Wir sitzen hier in einem Studio im Gasometer, und ich habe kein Licht aufgedreht, wobei jetzt merke ich gerade, dass es auch mit aufgedrehtem Licht nicht besonders hell ist. Aber gut, wir sprechen trotzdem weiter im Notfall im Dunkeln.
Ist lauschiger.
In der Startup-Szene spricht man immer von Learnings, die die Leute machen. Was haben Sie denn gelernt als Unternehmerin? Worauf kommt es an?
durchhalten, auf jeden Fall durchbeißen, durchhalten. Die Anfangszeit ist furchtbar, das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Also ich habe am Anfang sicher nur 3 Stunden pro Nacht geschlafen und sehr, sehr viel gearbeitet und keine Freunde getroffen und war nicht im Kino, war nicht im Urlaub für eine gewisse Zeit und habe auch all meine Energie, mein Geld ins Unternehmen gesteckt und das war schon fast bis zur Selbstaufgabe und das gehört aber dazu, also da darf man dann nicht schlapp machen und wenn man da einmal durchgetaucht ist, dann irgendwann einmal hoffentlich, wenn es gut läuft, dann rentiert sich's auch.
Und in der kalifornischen Start-up-Welt gibt es im Gegensatz, glaube ich, eher zur österreichischen Unternehmenswelt auch die Kultur des Scheiterns. Mhm. Gibt sogar Fuck-up-Nights, wo die Leute erzählen, was alles schiefgegangen ist. Wenn es eine Sache gibt, die bei Ihnen wirtschaftlich schiefgegangen ist, was wäre das, woraus wer andere was lernen könnte?
Eine Sache. Nein, also das ganze Unternehmerdasein besteht auch aus Scheitern. Das muss man auch so offen sagen. Also es gibt Ups und Downs. Es gibt Zeiten, wo es gut läuft. Es gibt Zeiten, wo es richtig schlecht läuft und wo man nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Und das ist ganz klar. Also da gibt's nicht nur eine Sache. Es ist jedes Unternehmen ist ein Auf und ein Ab. Und ich glaube, das Unternehmerdasein macht aus, dass man auch durch die Downs dann wieder, dass man wieder auftaucht und wieder dabei ist und sich hochkämpft. Und ich glaube, das macht auch einen Unternehmer aus, sich wieder hochkämpfen zu können.
Warum glauben Sie denn, ist Österreich so ein unternehmerfeindliches Land?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist viel was an der Stimmung kaputt gemacht wurde und ich glaube, es ist vieles ein falsches Bild, das die Menschen haben von einem Unternehmer. Also wenn man, ich sage mal, in der breiten Bevölkerung oder wenn man sich auch auf Social Media das ein oder andere durchliest, dann glaubt man immer, der Unternehmer ist ein reicher Geldsack, der auf einem riesigen Haufen von Goldmünzen sitzt, die er hortet und nicht abgeben möchte. Ein Großkapital ein neoliberaler, böser Porsche-Fahrer oder sonst irgendwas. Aber 99,7% der Unternehmer sind Klein- und Mittelbetriebe. Und diese Zahlen muss man sich immer vor Augen halten. Also das ist die große Masse sind die Kleinen. Ja? Und die man sich rauspickt als negative Stimmungsbilder, sind dann die Großen, die wenigen Großen, die es gibt. Und darauf stützt man dann ein negatives Image. Aber die meisten Klein- und Mittelunternehmen und Ein-Personen-Unternehmen, die kämpfen genauso wie alle anderen und haben genauso wie alle anderen ihre Probleme. Die fallen auf der Straße wahrscheinlich gar nicht auf. Der Obststandler, der Installateur, der Tischler, die Nagelstudio-Betreiberin. Also das sind die Leute, die auch die Wirtschaft tragen in Österreich.
Wenn Sie eine wirtschaftspolitische Forderung erheben könnten, welche wäre die denn?
Obwohl ich das Schlagwort nicht mag, Entbürokratisierung.
Okay, also das, wo Sie diesen Kampf gegen das Arbeitsinspektorat begonnen haben, noch immer
absolut.
Das, ja.
Ja,
ist Ihnen wichtiger als zum Beispiel Steuern senken?
Absolut, ja. Also ich bin überhaupt der Ansicht, dass ich zahle gerne Steuern, wenn ich auch das Gefühl habe, dass ich ernst genommen werde als Steuerzahlerin und nicht dann auch noch mich knüppeln lassen muss dafür, dass ich eine Ausbeuterin bin oder sonst irgendwas oder in meiner Waxing-Kabine kein Fenster habe. Also das sehe ich nicht als vordergründigstes. Also bei mir ist es auf Platz 1 die Bürokratie.
Sie sind sehr leidenschaftlich bei dem Thema und vor 1,5 Jahren sind Sie auch in Interviews immer wieder gefragt worden, ob Sie nicht doch in die Politik gehen wollen. Und am Anfang haben Sie da schon immer gesagt, ja, kann schon sein, dass es mich dorthin bringt oder treibt. Und dann ein halbes Jahr später aber war dann nicht mehr davon die Rede und Sie sitzen jetzt auch nicht im Parlament. Und warum haben Sie sich dann dagegen entschieden?
Es hat einfach in dem, was ich mir vorgestellt habe und wahrscheinlich was die anderen sich vorgestellt haben, nicht gepasst. Also es hat sich nicht ergeben. Jetzt im Nachhinein bin ich sehr glücklich, dass es nicht so gekommen ist und bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. Ich hätte mich gerne für das Thema Entbürokratisierung selbstverständlich eingesetzt. Also das ist mir auch nach wie vor ein Herzensanliegen und bin gespannt, was die Regierung dazu zustande bringt. Und ja, es hat sich eigentlich nicht ergeben. Also ich habe jetzt, muss ich dann ehrlich sagen, auch nicht meine Zukunft im Parlament als Stehaufmännchen gesehen, also von meiner Warte, und habe dann zu gerne meine Kolumnen geschrieben und war zu gerne selbstständig und habe zu gerne meine Meinung gesagt und das mache ich jetzt heutzutage, also heute auch noch zu gerne, als dass ich darauf verzichten würde, und ja, hat sich deswegen wahrscheinlich auch nicht ergeben.
Aber genauso, würden Sie sagen, genauso wie beim Thema auch noch eines Tages wirklich richtige Journalistin werden, Sie können auch noch Politikerin werden?
Ich bin, ich werde jetzt 31, also eins habe ich gelernt, nichts ausschließen, weil das fällt sowieso immer einem auf den Kopf. Ich weiß nicht, was die nächsten Jahre noch passiert und in welche Richtung es geht. Also ich bin grundsätzlich ein sehr offener Mensch und schaue mir immer alles gerne an und probiere sehr viel gerne aus mit sehr viel Herzblut und kann es nicht ausschließen. Derzeit ist es jetzt nicht mein vorderstes Ziel oder mein Traum oder sonst irgendetwas. Was kommt, aber es muss auch passen. Also ich müsste die Perspektive haben, mich für dieses Thema stark machen zu können und auch wirklich was umsetzen zu können. Und ja, also insofern kann ich es weder ausschließen, noch ist es mein großer Traum.
Also ich bin mir ziemlich sicher, die Anrufe werden früher oder später wiederkommen, die Angebote in die Politik zu gehen, glaube ich schon. Klingt, also
können wir eine Flasche Wein wetten.
Ja, genau, können wir eine Flasche Wein wetten und dann quasi erhöhe ich auf 2 Flaschen und sage noch, in den nächsten 15 Jahren werden Sie nicht Zahnärztin.
Na, das, also da,
gut, aber da wetten Sie auch nicht dagegen.
Ja. Nicht drauf, okay, ein, weil das ist eine schlechte Wette, so, da wette ich auch gar nicht dagegen.
Gut, okay, dann sind wir nur bei einer Flasche Wein, dass Sie innerhalb der nächsten 5 Jahre ein Angebot haben, wieder in die Politik zu gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, schauen wir mal. Also wette ich dagegen. Ja, also ich weiß nicht, das hat ja auch bis jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut geklappt, wenn man von den Medien dann in die Politik gewechselt ist. Aber
nein, ich habe ja nur gesagt, dass es ein Angebot gibt, nicht, dass Sie wechseln werden.
Ja, jetzt sondern kommen schon die Einschränkungen.
Nein, man kann ja dann noch nachhören. Also ich bilde mir ein, ich hätte gesagt, dass Sie wieder Angebote bekommen werden. So, okay, da bin ich mir sicher.
Gut.
Und auch das vielleicht sogar von mehr als einer Partei.
Ich halte es am Laufenden und wir schauen, wer jetzt die Flasche Wein bekommt.
Okay. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke Ihnen.
Bitte abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, gebt uns 5 Sterne auf iTunes und schreibt uns via Facebook oder Twitter, mit wem wir auch einmal reden sollten. Ja, und wir empfehlen ja am Ende immer gern einen anderen Podcast, und das möchte ich diese Woche machen mit Shans Heldinnen, findet ihr auch auf iTunes zum Beispiel. Eine junge Frau, Shan Drach, spricht mit anderen coolen jungen Frauen über alles, was sie so interessiert. Echt schön zum Zuhören. Missing Link.